New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business. Ehrlich, inspirierend, anders.
Ich bin Philipp Böckmann, Katrin Oppermann-Jopp, hallo.
Hallo Philipp.
Katrin, wir haben heute einen total interessanten Gast, einen Friseurmeister, Kerim Süneci. Kerim, hallo.
Ja, hallo.
Katrin, erklär mir doch mal, ihr beide kennt euch schon länger?
Ja, wir kennen uns schon länger und ich kann sagen, ich bin wohl, glaube ich, eine der treuesten Kundinnen. Also meine Absolut. Tochter ist am Anfang zu Kerim gefahren nach Melle und ich war damals noch in Dortmund und ich bin dann auch mit ihr zu Kerim das erste Mal und glaube, das ist jetzt schon 5 oder 6 Jahre her und immer noch treu, egal wo ich jetzt momentan bin, aber den Weg nach Melle finde ich immer.
Kerim Süneci, der Salon ist in Melle bei Osnabrück, Hair Salon und Academy. Und ich muss sagen, ihr habt ja in der Familie eine total lange Tradition in Sachen Friseur. Kannst du mal sagen, wann das losging?
Ja, genau. Ich bin ja im Grunde Friseur in dritter Generation. Ja, mein Opa hat es meinem Vater beigebracht, mein Vater hat es mir beigebracht und ich gebe mein Wissen an meine Brüder weiter, die auch bei uns eine Ausbildung machen. Und ja, erstmal lieben Dank für die Einladung, liebe Katrin. Vielen Dank auch. Ja, und wir geben das so über Generationen weiter und üben unseren Friseurhandwerk wirklich aus Leidenschaft aus.
Wann hattest du zum ersten Mal eine Schere in der Hand? Mit 10 Jahren oder schon früher oder wie war das?
Nee, ich glaube 12 war ich da.
12,
ja. 12, da habe ich heimlich im Badezimmer die Haare geschnitten und hatte Angst, dass ich vom Papa Ärger kriege.
Katrin, was zeichnet für dich Kerim aus?
Erstmal natürlich, dass ich immer ein bisschen schöner rausgehe, als ich reingekommen bin. Das ist natürlich für mich als Frau total wichtig. Und das andere ist auch die Atmosphäre in dem Salon in Melle. Das war für mich schon ein Highlight. Also da findest du ganz junge Mädchen, die Extensions kriegen. Da findest du aber auch eine ältere Dame, Anfang 80, die mit diesem jungen Mädchen quasi in einer Reihe sitzt. Da kommen auch junge Männer, da kommen ältere Männer, da kommen Familien, Frauen, die ihren Kindern die Haare schneiden lassen. Und Kerim schafft es wirklich zu allem eine Brücke zu bauen. Und das hat mich von Anfang an so absolut fasziniert. Also dieses Integrative, ne?
Kerim, wie ist denn der Anteil Frauen-Männer? Also ich gestehe jetzt erstmal, ich gehe immer erst zum Friseur, wenn mich Leute ansprechen, du musst mal wieder zum Friseur gehen. Also ich bin da sehr, sehr unregelmäßig beim Friseur. Wie viel Prozent Frauen und Männer habt ihr denn im Salon?
Also eins möchte ich vorweg sagen, dass man den Kontext ein bisschen besser verstehen kann. Wir haben jetzt keinen normalen, klassischen Salon, sondern wir haben schon so einen etwas größeren Salon über 300 Quadratmeter Friseurfläche.
Wow. Mhm.
Mit dementsprechend mehrere Bedienplätzen und da haben wir so, würde ich sagen, so 70-30. So 70 Damen, 30 Herren circa. Und dies machen wir halt im größeren Stil, aber auch sehr leidenschaftlich und verbinden das Ganze mit so einem Stück weit, ja, so einer Familienkultur. Ne? Dann bringen die Damen, die gerne zu uns kommen, auch mal ihre Männer mit oder ihre Kinder mit. Und so verbinden wir das ganz gut.
Aber es ist schon ein Schritt in die Selbstständigkeit erstmal zu gehen. Wann kam denn bei dir dieses Unternehmertum, dass du sagst, ich mache jetzt einen eigenen Friseursalon?
Ja, ich bin seit 2011 selbstständig. Damals auch mit einem Melle in der Fußgängerzone mit einem kleinen Laden angefangen. Ja, total amateurhaft, würde ich sagen. Zwar leidenschaftlich, aber dennoch amateurhaft. Da war ich, keine Ahnung, 21 Jahre alt war ich da. Und dann fing es an ab 2012 mit dem zweiten Salon, dann mit dem dritten und das dann auch bis zu 8 Salons innerhalb von, glaube ich, 2 Jahren.
Das ist schon ein ordentlicher Schritt, genau. Katrin, ne?
Ja. Also, also 2014 und 15 hatte ich 8 Salons zeitgleich, die ich dann selber von null aufgebaut habe, ohne Fremdkapital, ohne Fremdwissen, von selbst auf die Beine gestellt, ja.
Das ist natürlich dann, ich sag mal so, wenn du so verschiedene Salons hast, du kannst ja nicht überall zeitgleich sein.
Ja,
war das schwierig? War das zu viel oder?
Ja, natürlich war das eine riesen Herausforderung. Ne? Feuer war da, die Energie war da, aber dennoch war man halt, sag ich mal, unternehmerisch halt total am Anfang. Ne? Da, das war wirklich learning by doing.
Das heißt, du hast dich jetzt auf einen Großsalon konzentriert?
Richtig, ja? Richtig. Wir haben aktuell einen großen Salon in Melle, wie gesagt, den ich vorhin erwähnt hatte. Und damit haben wir auch wirtschaftlich gesehen deutlich mehr Freude als wie früher mit 8 Salons. Keine Frage.
Kann man verstehen. Ne? Also das ist, man muss aufpassen, dass man sich nicht als Unternehmerin, als Unternehmer übernimmt. Ne?
Absolut.
Ich glaube, das Unternehmertum zeichnet ja auch aus, dass du erstmal am Anfang ganz viele Ideen hast.
Richtig.
Und die Möglichkeiten siehst, die sich überall auftun. Und irgendwann lernst du aber auch, du musst eine Fokussierung haben.
Richtig.
Und ich glaube, das ist ein Prozess, den jeder Unternehmer durch hat, das haben wir auch. Und es hört sich aber auch beim Kerim so an, als hätte er auch irgendwann mal bei der Kreativität, die ja ihn auch auszeichnet, gesagt, okay, jetzt müssen wir, glaube ich, doch nochmal den Fokus setzen.
Absolut.
Aber ich habe da einen schönen Vergleich. Ich kenne einen, der hat hier ein Restaurant in Münster und der hat zeitgleich mal irgendwann 3 Restaurants gehabt und hat gesagt, wenn ich dafür stehe, ich kann nicht überall zeitgleich sein, ich muss mich auf ein Geschäft konzentrieren und da voll hinterstehen, das war mir einfach zu viel. Und für ihn war das auch ein Lernprozess. Also ähnlich wie du, dass man halt so viele Läden gleichzeitig, das ist schwer, das alles zu managen zeitgleich.
Absolut. Ne? Wie gesagt, bei uns ist es eine ganz besondere Leidenschaft. Es ist Haarkunst, es ist Design und das kannst du sehr schwer systematisieren. Das kannst du sehr, sehr schwer systematisieren, indem du sagst, ja, keine Ahnung, wir sind nicht McDonald's, dass wir Brot multiplizieren können, unser Fleisch multiplizieren können und das dann irgendwie erweitern. Das ging bei uns einfach nicht. Vom Kontrollmechanismen ja, aber systematisch gesehen nicht.
Und so eine Unternehmerpersönlichkeit wie du muss eigentlich auch im Laden dann auch präsent sein. Absolut. Das geht ja gar nicht bei mehreren Geschäften. Absolut. Ne?
Und da haben wir wirklich, wie gesagt, also heute mit einem großen Laden deutlich mehr Freude als wie früher mit 8 Salons.
Was bedeutet denn New Entrepreneurship für dich?
Ja, das ist ja, sag ich mal, neues, smartes Unternehmertum, ne? Der zum Beispiel ökologisch handelt, der nachhaltig handelt, der aber auch natürlich die digitalen Waffen nutzt, um auch nachhaltig und ökologisch wirtschaften zu können.
Und Katrin, es sind einfach mehrere Bausteine, ne?
Ja, und ich habe auch großen Respekt, wenn ich so auf die Instagram-Seite von Kerim gucke und sehe dann über 100.000 Follower und er sagt ja, wir haben ganz klein oder ich habe auch ganz klein angefangen und dann denke ich, aber irgendwo steckt ja ganz viel Know-how auch im digitalen, im Social-Media-Bereich drin, wenn man plötzlich 100.000 Follower hat, die kommen ja nicht über Nacht.
Ich habe gesehen, bei Instagram sogar 110.000 mittlerweile.
Absolut.
Wie hast du das aufgebaut?
Ja, zu einem sehr viel Fleiß natürlich, sehr viele neue Ideen, Innovationen. Wir haben auch Menschen, die uns ganz doll lieb haben, die supporten uns natürlich auch. Dann über diverse verschiedene Gewinnspiele, die wir auch mit unserem Follower gemeinsam posten und auch umsetzen. Dann natürlich auch ganz klar über bezahlte Werbeanzeigen, ne? Wo wir auch wirklich Geld reinpuffern. Und das ist dann auch einige tausend Euros im Monat, die wir dafür investieren, allein für Online-Marketing, um da deutlich mehr in der Sichtbarkeit zu kommen, um da einfach präsenter zu sein.
Es gibt ja eine Menge Konkurrenz. Es gibt die Barbershops, es gibt ganz viele Salons, es gibt große Ketten. Warum reicht heute gutes Handwerk alleine nicht mehr aus deiner Sicht, um halt sich durchzusetzen, um was Besonderes zu bieten?
Ja, gutes Handwerk reicht nicht aus. Wir haben aktuell Kundinnen, die kommen wirklich bundesweit zu uns. Bundesweit. Also, dass wir täglich irgendwie aus Dortmund, Düsseldorf, Münster, manchmal Köln, Frankfurt im Kundin haben, ist bei uns so keine Ausnahme. Das ist täglich bei uns. Und wie soll ich eine Kundin, wie soll ich eine Frau Müller in Frankfurt erreichen, wenn ich ein sehr guter Friseur bin, aber sie mich nicht sieht, sie mich nicht erkennt, nicht wahrnimmt, ob es über die sozialen Medien, ob es über Google oder wie auch immer. Es gibt ja diverse Plattformen, worüber wir werben. Und deswegen ist es elementar wichtig, ne?
Katrin, ich glaube, wie ich das höre, also du bist ja eine der Stammkundinnen. Kerim hat viele, viele Stammkundinnen. Erklär mir doch mal bitte, was macht den Besuch auch bei Kerim so besonders für dich persönlich? Also was ist da so das, wo du sagst, da fahre ich auch gerne mal länger?
Also ich bin ja als Frau auch sehr kritisch, was mein Haar angeht. Ich weiß nicht, ob es vielen anderen Frauen auch so geht. Bei mir ist das auch so. Und der erste Punkt ist natürlich, ich gehe rein und ich habe immer den Eindruck, ich bin die Kundin jetzt, die auch wahrgenommen wird mit dem, wie sie sich sehen will. Und da hat Kerim einfach eine gutes Gespür für. Also ich habe eben gesagt, ich gehe immer ein Stück schöner raus, als ich vorher reingegangen bin. Das ist das eine. Und das andere ist, er ist sehr persönlich und auch der gesamte Salon ist sehr persönlich. Was für mich auch so ein Merkmal ist, dass ich den Friseur so schnell nicht wechsle. Also bereit bin, auch wirklich über 100 Kilometer zu fahren, ist eben, ich werde gesehen als Person und ich habe immer den Eindruck, da ich bin auch gemeint. Also ich bin jetzt nicht so eine Kundin, die kommt und am Fließband abgehandelt wird, sondern wir reden auch persönlich, auch mal was Privates. Und das zeichnet für mich diesen Salon auch aus, dass ich sage, das ist ein Unternehmer, der sich wirklich auch mit den Kundinnen beschäftigt. Und du bist nicht eine Nummer.
Also alles andere als Fließbandarbeit bei dir. Das heißt, es geht ja auch schon bestimmt los, dass man die Termine nicht so eng taktet, weil es gibt ja Friseursalons, die sagen, die setzen auf Masse, die haben eine ganz enge Taktung drin. Und ne, und da hast du das Gefühl wirklich, wie Katrin das sagte, da bist du nur noch eine Nummer.
Absolut. Also ich, liebe Katrin, ich möchte auch auf keinen Fall auf dich verzichten. Wir sind meine Kundinnen. Elementar wichtig, die liegen mir alle sehr am Herz. Und ja, wir nehmen uns halt gerne die Zeit dafür, ne? Auch wenn so spontan Anfragen kommen, auch wenn mal irgendwie Walk-ins reinkommen und hast du mal eben kurzfristig Zeit, Kiri, können wir vorbeikommen, dann sind wir wirklich stark bemüht. Und wenn wir morgens früh anfangen müssen und abends länger machen müssen, sind wir da sehr, sehr kooperativ und wollen unseren Damen und unsere Kundinnen es wirklich recht machen.
Ich kann mir vorstellen, es gibt ja so einen Satz, ja, das sind nicht unsere Kundinnen, das sind unsere Gäste oder unsere Freundinnen, unsere Freunde. So ein Gefühl zu schaffen, darum geht's vielleicht auch ein Stück weit.
Ja, absolut. Wir sind da auch sehr gastfreundlich. Wie gesagt, wir haben Damen, die fahren bundesweit zu uns. Und wenn die, keine Ahnung, bei uns irgendwie 4, 5, 6 Stunden im Salon sitzen, dann ist es für mich als Saloninhaber auch selbstverständlich, dass ich die versorge mit ausreichend Essen und Trinken. Und dann haben wir haben eine große Küche, wo wir auch für unsere Mädels dann so Sandwiches toasten oder vom Bäcker was holen oder eine Pizza bestellen, eine Pasta. Also da sind wir wirklich, da haben wir halt so kein Limit, ne? Also das, was dann an Bedarf ist für den Wohl unserer Kunden, das liefern wir gerne.
Und Katrin, es sind vielleicht oft in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Ich finde es immer schön, wenn man mir halt einen Kaffee anbietet oder ein Wasser als Einstieg im Friseursalon. Es sind oft so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen.
Ja, das ist auch spürbar und das muss auch bei dir ankommen. Und das, ich will es nochmal wiederholen. Also elementar für mich ist, ich werde gesehen. Ja, also ich glaube, es gibt viele Unternehmer, die auch kundenorientiert sind. Aber das, was für mich so eine Bindung ist, auch eine Bindung an einen Unternehmer oder an ein Unternehmen, wo ich sage, da komme ich immer wieder gerne hin und ich bleibe dem auch treu. Ich könnte ja auch wechseln. Also es gibt ja sehr, sehr gute Salons, rein vom Haare schneiden in München, in Frankfurt, in Köln wahrscheinlich auch. Aber es ist dieser eine Moment, dieses Gesehenwerden als wirklich individuelle Person, individuelle Frau. Und wir sitzen uns ja auch nicht. Also es ist sofort per Du und also ich, Kerem und ich, und das ist nicht bei mir nur die Ausnahme, die Kundinnen werden auch wirklich persönlich mit einem persönlichen Wort auch begrüßt. Und das ist, glaube ich, das, was Handwerk dann eben mehr ausmacht als nur das gute Schneiden, das gute Handwerk selbst, sondern das ist die persönliche Beziehung, die du aufbaust zu deiner Kundin oder zu deinen Kunden.
Wie wichtig ist bei dir die Präsenz auch im Unternehmen, dass du da auch sichtbar bist und nicht nur einmal im Monat kurz einmal Hallo sagst?
Also ich persönlich bin ja jeden Tag im Salon.
Das ist, glaube ich, entscheidend.
Ob ich Anmeldungen habe oder nicht, ich bin persönlich da. Und wenn ich dann auch ein Mädchen für alles in dem Moment bin und wie gesagt auch Kaffee oder Cappuccino servieren muss oder ein Baguette toasten muss für meine Kundin, dann mache ich das gerne. Das ist unter anderem auch für mich mein Job, was ich auch gerne tue. Das ist für mich keine Belastung. Sondern das ist für mich ein Stück weit Gastfreundlichkeit und das gehört zu meiner Unternehmerkultur dazu.
Und ich habe da ein Negativbeispiel. Es gab vor 15, 20 Jahren mal einen Friseursalon in Münster von einer Frau, die war selber keine Friseurmeisterin, die konnte nicht Haare schneiden. Die hat gesagt, ich mache jetzt einen Friseursalon auf. Die hat mit den Kundinnen gequatscht, hat den Orga-Kram gemacht, hat aber nicht helfen können. Und sie hatte die Idee, wir machen Öffnungszeiten so bis 20 Uhr. In der Studentenstadt wie Münster ist das ja eigentlich eine coole Geschichte, dass du auch abends zum Friseur gehen kannst oder sogar bis 21 Uhr. Ende vom Lied ist, nach ein paar Jahren hat der Salon zugemacht. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man als Chefin, als Chef auch Präsenz zeigt und auch mithelfen kann und Ahnung von der Materie hat.
Absolut. Katrin.
Ja, also das ist das eine. Und das andere, jetzt bin ich auch jemand, der auch Veränderung mag. Also ich habe auch immer den Eindruck, wenn ich komme, es gibt immer wieder was Neues. Also da ist immer wieder irgendetwas, was neu ausprobiert wird. Und zwar nicht um des Ausprobierens willen, sondern einfach, weil man Freude hat, diese Freude zu spüren. Wir haben nochmal neue Produkte, wir haben nochmal was Neues entwickelt. Wir hatten eine eigene Produktlinie an Shampoo, Pflegeprodukte. Und was ich spüre, und ich bin ja selber auch Unternehmerin, ist diese Leidenschaft zu wachsen und das Unternehmer, also das Unternehmen auch aufzubauen. Das war ja auch für mich so der Hintergrund, weil ich gesagt habe, also ich möchte ganz gerne, dass du, Kerim, jetzt heute auch mal in den Podcast kommst, weil das ist für mich wirklich Unternehmertum, auch immer wieder was Neues sich auszudenken und zu gucken, wo ist ein Mehrwert auch für den Kunden und für die Kundin.
Und ganz spannend finde ich, Kerim, einerseits Zufriedenheit bei Kundinnen und Kunden, andererseits geht es ja auch darum, die bestehenden Mitarbeiterinnen bei dir im Laden zu halten im Salon. Wie klappt das denn? Weil ich glaube, nichts so ist schlimmer, als wenn es so eine Fluktuation gibt und alle 3 Monate eine neue Friseurmeisterin dann die Schere in die Hand nimmt in Sachen Kundenbindung. Was machst du, dass das funktioniert, dass die bei dir bleiben?
Ja, auch da sehr ähnlich zum Thema Gastfreundschaft, auch meine Mitarbeiterin, ne? Also Mitarbeiter führen, halten, ist natürlich nochmal ein Fach für sich. Aber auch da bin ich halt sehr, sehr nah, sehr offen, sehr hilfsbereit, sehr kooperativ. Ich fördere meine Mädels in allen Bereichen. Ich entdecke schnell ihre Fähigkeiten, ihre Talente und fokussiere mich darauf. Und wenn die irgendwie Unterstützung brauchen, meinerseits aus, egal ob privat oder geschäftlich, ob Weiterbildung, Fortbildung oder wenn sie privat eine Herausforderung haben, keine Ahnung, Umzug, wie auch immer, da bin ich am Start. So, da bin ich am Start. Das mache ich auch in meiner privaten Zeit. Da pflege ich meine Mädels ganz klar. Und in dem großen Laden haben wir aktuell 10 Leute am Arbeiten und 8 davon sind bei mir Damen, die arbeiten schon alle über ein Jahrzehnt bei mir. Also die sind alle so 12, 13 Jahre schon bei mir beschäftigt.
Katrin, was bekommst du denn mit in Sachen Vielfalt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Sind das ganz, ganz unterschiedliche Menschen?
Ja, einmal von der Persönlichkeit her sehr unterschiedlich und aber es ist auch wirklich Multikulti, ne? Also da arbeiten Frauen mit polnischen Wurzeln, mit russischen Wurzeln, mit türkischen Wurzeln. Und das ist auch für mich gelebte, wirklich gelebte, praktizierte Vielfalt. Also nicht nur drüber gesprochen, wir reden ja gerne über Vielfalt, aber das ist gelebt und das musst du erstmal zusammenbringen. Also Frauen, die in einem Team arbeiten, die schon lange da sind, die vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener sind als andere, dann wieder junge Kolleginnen, dann Kollegen aus vielleicht aus der Türkei, aber auch russische oder polnische Kolleginnen und das auch als Teammanager hinzukriegen, dass die trotzdem gut miteinander arbeiten, ist ja eine Herausforderung für alle Unternehmer, weil diese Unterschiede, die können ja auch ein Arbeitsteam sprengen. Aber ich habe hier in diesem Salon den Eindruck, das ergänzt sich gut. Und die kriegen das wirklich hin. Und ich weiß nicht, wie Kerim das macht, aber es funktioniert.
Ja, also wie gesagt, ich betrachte sie, wie gesagt, wie Familie, wie ein besonderer Gast, unter meine Fittiche ist, sage ich mal in Anführungsstrichen ganz vorsichtig, und pflege sie. Ich pflege sie, indem ich auch diverse Geschichten denen vorlebe und auch vormache. Ein Beispiel, wo ich mal schmunzeln muss: Ich bin dann immer jeden Morgen beim Bäcker, hole dann so Brötchen, dann bringe ich in die Küche für uns alle. Dann hole ich immer so, keine Ahnung, 6, 7 Sauerteig-Dinkelbrötchen. Und dann, wir haben eine Küche und Kühlschrank, wo alles da ist. Und dann werden diese Brötchen dann verzehrt von den Menschen, die am Tag da sind. So. Und wenn ich am nächsten Morgen in den Salon komme und ihn sehe, ich, es ist vom Vortag zum Beispiel 2 Dinkelbrötchen über, dann bin ich derjenige, der die als erstes dann aufschneidet, kurz toastet und isst, obwohl ich ja eigentlich die 7, 9 essen könnte, die ich mir im Nachhinein kaufen müsste oder würde. Aber dann esse ich die und lebe das denen vor, dass da auch Thema, auch da Nachhaltigkeit und dass man nicht unnötige Verschwendung vornimmt, dass man richtig wirtschaftet. Das lebe ich denen so vor. Das ist so für mich richtig. Da hat vielleicht jeder andere eine andere Meinung darüber, aber ich empfinde das so für richtig und lebe das denen vor, dass ich dann die Brötchen vom Vortag auch der Chef esst und auch gerne isst und dabei Freude hat. Und das sind so kleine Beispiele, die ich meine Mitarbeiter vorlebe und ich ganz stark dran glaube, dass es fruchtet.
Wie wird denn aus Handwerk Handwerkskunst?
Handwerkskunst ist für mich, in meinem Fall, ich als leidenschaftlicher Friseur, eine Schere in die Hand zu nehmen und die Haare abzuschneiden. Das kann ja jeder. Das kann wahrscheinlich meine Oma in der Küche auch. So. Aber die Haare zu verstehen, mit den Haaren persönlich zu kommunizieren. Ja. Die Haare wirklich zu verstehen. Das ist für mich Kunst und das kann nicht jeder. Eine Schere in die Hand halten und die Haare abschneiden einfach. Kann jeder.
Wie ist das bei dir? Bekommst du immer eine Beratung oder weißt du immer schon, so möchte ich es haben, oder kommen da auch ganz neue Impulse, Katrin?
Also, es ist schön, dass der, dass Kerim das jetzt gerade hier so formuliert, weil es nochmal klarer wird, was ist so sein Geheimnis. Und genauso ist es auch bei mir. Ich glaube, er kennt meine Haare gut. Und ich komme dann zu Besuch und dann sage ich, mach.
Klasse.
Ja, das ist Vertrauen.
Ja,
das ist Vertrauen.
Ja.
Ja, das ist Vertrauen.
Gibt es denn auch Kundinnen, die sagen, ich hätte das gerne so und so und so und dann wird aber dann bei euch gesagt, nee, also das würde ich eher nicht machen. Also muss man manche Kundinnen auch von was abhalten? Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Es gibt einen Optiker in Münster, der verkauft dir, wenn du sagst, ich hätte gerne die Brille und der sieht, das steht auf keinen Fall. Also da mache ich mich als Geschäft auch lächerlich, wenn da gesagt wird, wo hast du die Brille denn her? Da wird dann schon gesagt, die verkaufe ich nicht. Wie ist das denn bei euch bei der Beratung? Wenn eine Kundin sagt, ich möchte das so so und so. Gibt es auch so Fälle, wo du sagst, das machen wir nicht oder nur unter Vorbehalt?
Ja, also wir lehnen auch diverse Anfragen ab, ganz klar, weil es gibt Vorstellungen, wo die einfach schonend und gesund nicht umzusetzen ist, die auch den Typ nicht entsprechen. Also haben wir diverse Ablehnungen, die wir führen müssen, aber dennoch den Großteil bekommen wir durch kompetente Beratung und die Brücke, die haben wir meistens nur zu Beginn. Wenn wir einmal das hingekriegt haben und den Vertrauen gewonnen haben, dann ist es wie bei Katrin, dann lassen die uns machen. Ja, aber das muss man sich auch verdienen. Also Katrin, das haben wir uns ja verdient, diesen Vertrauen, den haben wir aufgebaut zusammen und wir als leidenschaftliche Friseure haben das mit Leistung, sage ich mal, uns erarbeitet, dass wir auch so einen gewissen Freifahrtschein bei unserer Kundin haben und das machen dürfen bei Stammkundin.
Ja, mega. Das ist echt, so muss es ja im Grunde genommen sein. Ne? Also das ist klasse. Wie ist das denn mit dem Quatschen beim Schneiden? Also es gibt ja Kundinnen und Kunden, mit denen kann man sich unterhalten. Manche sind eher so die, die nicht gerne reden. Hat man da als Friseur dann auch ein Gefühl dafür?
Ja, absolut. Wir sind ja als Friseure irgendwo auch Psychologen. Ich würde von mir aus behaupten, ich bin ein guter Zuhörer. Also ich rede eher weniger im Verhältnis zu klassischen Friseuren, aber ich höre da genau zu und höre auch genau zu, also und frage auch genau nach, wenn ich was interessant finde oder unüblich finde. Und das ist so, finde ich, auch irgendwo mein Job, dass wenn meine Kundinnen oder meine Damen bei mir auf dem Stuhl sitzen und die ihren Herz ausschütten, da höre ich auch gerne hin. Also ich bin ein guter Zuhörer.
Wie oft hast du die Schere in der Hand? Jeden Tag? Oder ist ja natürlich auch viele Organisationssachen zu tun, ne?
Kommt drauf an. 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man auch wirklich auch so nah dran ist und selber auch vor allem auch als Vorbild für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Chef selber auch anpackt, ne?
Absolut.
Ja. Wie führst du denn dein Team? Du hast es ja schon angedeutet im Grunde genommen, aber was sind so Benefits? Macht ihr Ausflüge für den Teamzusammenhalt? Was bietest du noch ein Stück mehr als vielleicht andere?
Also ich bin da als Arbeitgeber sehr großzügig. Fortbildung und Weiterbildung sind für mich persönlich Grundvoraussetzungen. Das sind für mich keine Benefits. Die müssen sein, weil ich finde auch, das ist meine Haltung, ich finde, es gibt auch keine schlechten Mitarbeiter. Es gibt, finde ich, nur schlechte Chefs. Ja, wenn ein Mitarbeiter nicht eben supportet wird, nicht fortgeführt wird, nicht entsprechende Weiter- oder Fortbildung bekommt, dann kann es halt nichts werden, dann kann man halt nicht performen. Und deswegen hat die große Verantwortung, finde ich, der Arbeitgeber. Das ist meine Haltung, ne? Auch da kann jeder eine andere Meinung haben. Und deswegen sind für mich Weiterbildung und Fortbildung sind für mich ohnehin Grundvoraussetzung. Aber so weitere Benefits, ja, bei uns ist immer halt Thema, wenn spontan was benötigt wird, ob Urlaub, ob neues Werkzeug, ob, keine Ahnung, und wenn die mal irgendwie eine besondere Reise machen wollen auf gewisse Messen zum Beispiel, ja, da bin ich immer sehr großzügig und auch sehr kooperativ, da mache ich gerne mit und dann zahle ich auch alles und dann fahren wir zusammen weg und Hotelübernachtung und Messeneintritte, da sind auch diverse Shows in unserem Handwerk, die supporte ich gerne. Und halt, wir haben, wie gesagt, einen großen Laden, eine große Fläche. Wir haben einen eigenen Webergrill im Salon. Dann grillen wir zwischendurch. Also ich grill für meine Mädels zwischendurch und mache da so eine Barbecue-Party für die. Das mache ich ganz oft, wenn es trocken ist. Und das sind so Bindungen, die kann man, finde ich, so mit barem Geld nicht bezahlen oder nicht erwirtschaften, finde ich. Das sind ganz andere Bindungen.
Katrin, jetzt hat Kerim eine tolle Ausstrahlung, eine tolle Energie. Auf der anderen Seite ist er aber nicht der, der jetzt hier schreit, hier bin ich und ich wirbel alles durcheinander. Wie wichtig ist es bei all der Ausstrahlung, all der Energie trotzdem eine gewisse Ruhe als Unternehmer zu haben?
Also das ist Präsenz. Ich würde es eher als Präsenz bezeichnen.
Positive Präsenz. Ja, ne? Absolut. Weil es gibt ja die, die hier alles durcheinander wirbeln und zeigen, hier bin ich. Aber Kerim macht das auf eine ganz charmante Art und Weise, diese Präsenz zeigen.
Ja, aber es ist eine Präsenz, die du spürst. Und das macht für mich auch wirklich dieses Unternehmersein auch aus. Also es klingt ja auch alles, was er sagt, nach wohl überlegt einerseits. Also da ist ja wahrscheinlich auch eine gezielte Absicht auch dahinter. Das halte ich auch für legitim, dass ich mich mit den Mitarbeitern beschäftige, dass ich mich damit beschäftige, wie kriege ich auch mein Unternehmen auch in den Social-Media-Kanälen präsentiert. Aber etwas, was du nicht machen kannst, ist Charakter, ist Integrität. Und das hat was mit Präsenz zu tun. Nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe, du kommst rein und du wirst gesehen. Und das ist ein Faktor von Präsenz. Jemand ist präsent mit dir in dem Moment und du hast die volle Aufmerksamkeit. Und also ich finde es auch spannend, was du, Kerim, gerade sagst, auch nochmal über die Mitarbeiterführung, weil ich kriege ja nur das Ergebnis mit im Salon. Ja, wie die Kolleginnen dann mit mir umgehen als Kundin. Und ich finde es interessant, wie viel da auch da wieder Präsenz eine Rolle spielt im Umgang mit Ihnen außerhalb des Salons. Also auch, dass es Möglichkeiten gibt für Socializing, für Miteinander sein. Das ist ja auch Kit, ist ja auch eine Verbindung. Und das hat auch wieder was mit Präsenz, auch mit seiner Präsenz zu tun.
Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du bei einem Unternehmen bist, du merkst sofort, ob da irgendwas nicht stimmt, ob die sich nicht mögen, die Absolut. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Offensichtlich ist es nicht, aber das ist das Gefühl, dass einem sagt, hier stimmt was nicht oder hier stimmt was. Und bei Kerim ist es so, das passt.
Also ich gehe ja in so einen Salon immer mit zwei verschiedenen Hüten rein. Also ich gehe natürlich in einen Salon rein als Kundin und gucke, wie werde ich behandelt, wie fühle ich mich wohl, werde ich gesehen. Also wie ist natürlich auch am Ende das Ergebnis? Bin ich Kundin. Und ich gehe immer auch rein als diejenige, die ja auch mit viel Teams arbeitet, die mit Unternehmen arbeitet. Ich gucke mir das auch immer auch als Unternehmensberaterin an. Und da hat mich von Anfang an fasziniert, wie wird auch dieses Unternehmen, dieser Friseursalon geführt? Und was macht ihn auch so besonders? Das hat mich auch interessiert. Und ich finde es auch gerade spannend, nochmal im Gespräch jetzt auch die einzelnen Faktoren nochmal so anzugucken.
Und ein Faktor ist auch das Ambiente, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe nur den Vergleich aus dem Supermarkt. Es gibt so abgeranzte Supermärkte, da gehe ich ungern hin. Es gibt auch total moderne Supermärkte und auch Bäckereien, negative, positive Beispiele. Was ist dir beim Ambiente in deinem Salon wichtig?
Ja, also wir haben auch gerade zum Thema Ambiente gerade ganz aktuell unseren Salon wie nochmal wieder renoviert. Zuletzt vor, keine Ahnung, 4 Jahren, glaube ich. Helligkeit, so eine einladende Freundlichkeit, auf jeden Fall eine wichtige Wärme muss in einem Betrieb, einem Salon vorhanden sein, aber auch eine gewisse Ordnung. Ich finde, ich persönlich fühle mich wohler in einem ordentlichen Raum oder Räumlichkeiten, als wenn da so eine Unordnung, so ein Skandal herrscht, finde ich. Ne? Mhm. Und deswegen ist für mich so Ordnung als elementar wichtig, aber auch natürlich diese Wärme. Und diese Wärme stammt ja aus diesem gastfreundlichen, liebevollen, kooperativen Haltung.
Katrin, jetzt macht Kerim sehr viel für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber er ist natürlich trotzdem der Chef des Ganzen. Er trägt die wirtschaftliche Verantwortung. Einerseits auch eine Art Kumpel, Freund zu sein für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andererseits auch, ja, auch mal auf den Tisch zu hauen, ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, weil es gibt bestimmt auch mal Konflikte, es gibt auch mal Ärger. Wie geht man mit dieser Gratwanderung um, Katrin?
Also ich erlebe ihn in der Zeit, wo ich da bin, schon sehr klar. Also ich erlebe ihn schon auch klar in dem, was er will, was er für richtig hält und wo er sagt, nein, stopp, machen wir anders. Und das ist eine Klarheit, die schließt ja die Fähigkeit, Empathie zu zeigen, auch den Mitarbeitern gegenüber, nicht aus. Vielleicht sind das sogar die zwei Säulen. Auch zu sagen, ich kann einerseits mich gut auch in meine Mitarbeitenden einfühlen, da habe ich einen guten Draht zu, da bin ich absolut anschlussfähig und gleichzeitig bin ich aber auch sehr klar mit dem, was ich will und was ich nicht will. Und ich kann auch klare Ansagen durchaus machen. Freundlich, aber bestimmt. Und das erlebe ich schon. Das ist nicht nur so ein weicher Führungsstil, der sich komplett auch eingroovt in die Mitarbeiter. Nee, er hat schon seine Linie.
Ist das, du hast ja gesagt, dritte Generation, bei deinem Großvater beispielsweise, kann ich mir vorstellen, war das ein ganz anderer Führungsstil oder so? Oder hat sich da in der Zeit was geändert oder nicht geändert? Wie nimmst du auch die letzten Jahre wahr? Hast du auch ein Stück weit gelernt und wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Ja, also erstmal möchte ich das, was Katrin eben erwähnt hat, total unterschreiben. Da hat sie vollkommen recht. Das sehe ich genauso und das übe ich auch genauso. Also klar, ganz klare Haltungen, weil wer kein Nein sagen kann, der kann auch seine Ja's nie einhalten. Ist einfach so. Na, da muss man schon wirklich klar seine Kompromisse schließen. Aber zum Thema früher, wie Opa oder Papa, das war natürlich eine ganz andere Mentalität damals. Wir performen in der heutigen Zeit natürlich ganz anders. Ja. Da war, würde ich schon fast behaupten, Kapitalismus nicht in dem Standard wie heute. Das hört sich vielleicht so negativ an, ist es aber eigentlich nicht, weil es wird alles teurer, die Zeit ist begrenzter und es ist alles schnelllebiger. Und die haben das, würde ich behaupten, deutlich ruhiger genossen, ihren Handwerk genossen. Da hat man sich, würde ich behaupten, noch mehr Zeit für seine Kunden genommen, auch für einen Kaffee und wie geht's dir und nicht irgendwie um 12 Uhr ist der nächste Termin, jetzt bin ich fertig. Oder ne? Da war das, finde ich, deutlich entspannter als heute. Heute sind wir schon ganz klar am Performen und deswegen ja auch die smarten und neuen Unternehmer, die dann auch digital oder auf Digitalisierung setzen müssen, die Waffen nutzen müssen. Das ist ja deswegen, daher kommt ja auch der Bedarf, weil wir heute deutlich mehr performen müssen.
Aber ich sag mal so, trotz des Performance ist das Persönliche, das Menschliche auch total ein wichtiger Baustein. Weil absolut. Es gibt ja auch so Discount-Friseure im 20-Minuten-Takt, da werden die Leute durchgeschoben. Das ist ja auch getaktet. Bei euch ist es natürlich auch getaktet, aber auf eine andere Art und Weise, dass trotzdem halt dieses Besondere, ich sag mal, der Friseurbesuch als Erlebnis. Es ist ja auch eine Art Event für viele. Oder es ist, ich gehe nicht zum Haare schneiden, ich gehe dazu, um was zu erleben und um mich nachher besser zu fühlen, vielleicht auch um gute Gespräche zu führen, sind ja verschiedene Bausteine, trotz der in Anführungsstrichen Taktung, die natürlich heutzutage sein muss, wenn man performen möchte.
Absolut, absolut. Ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man sich Bilder anguckt aus dem 60er als Beispiel und sich da anschaut, wie man da auf dem Kopf ausgesehen hat und was für Kleidungsstil man anhatte als Beispiel. Ne? Ist jetzt es ist jetzt kein Vorwurf, aber daran sieht man einfach, dass einfach die Mode grundsätzlich entwickelter ist, herausfordernder, anspruchsvoller und dafür müssen wir heute mit solchen Tools, was ich vorhin schon erwähnt habe, auch performen. Das ist ja, das sind, ob das Online-Buchungstools sind, ob das Online-Seminare sind, ob das ein Online-Terminkalender ist, Online-Fortbildung ist, wo man dann in Videokursen sehen kann, wie man zum Beispiel einen perfekten Rotton oder einen perfekten Blondton kreieren kann, ohne dafür bundesweit verreisen zu müssen, ohne dafür irgendwie in Hotels Zeit zu verbringen. Und das sind also die Dinge, also wir performen heute deutlich höher und erbringen auch deutlich höher als wie früher. Früher war das alles entspannter und da war auch natürlich die Modebranche nicht so ausgeprägt und plakativ wie heute.
Aber es ist ja im gesamten Unternehmertum, glaube ich, Katrin, eine Herausforderung. Einerseits performen zu müssen und ne, die Zeiten, Stichwort Krise, werden herausfordernder. Man muss einfach heutzutage in Anführungsstrichen schon mehr leisten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt auch, um auf dem Markt bestehen zu können. Auf der anderen Seite, dass das Persönliche halt nicht flöten geht, ne?
Ja, und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns ja alle bewegen, auch als, ich nenne das mal New Entrepreneur, als neue Unternehmer oder Unternehmer der neuen Zeit, die auch mit der neuen Zeit gehen. Also darfst den Kunden ja nicht aus dem Auge verlieren. Und dieses Bedürfnis nach starker Individualisierung ist ja auch ein Trend, den wir in der Gesellschaft haben. Das heißt, das Massengeschäft wird nicht mehr laufen. Im Handwerk schon gar nicht. Und gleichzeitig musst du aber auch Prozesse, Strukturen standardisieren. Das geht gar nicht anders. Und dieses Spannungsfeld auszutarieren, ist ja die ganz große Herausforderung. Du wirst dich als Unternehmer mit der KI beschäftigen müssen, mit den gesamten Digitalisierungsprozessen, die Karim jetzt auch angesprochen hat. Das erwarten Menschen heute. Das ist Standard. Und gleichzeitig musst du es aber auch hinbekommen, dass du dieses individualisierte Geschäft nicht aus dem Auge verlierst. Weil ich möchte nicht wie Frau Müller oder Frau Meier oder wer auch immer das gleiche Produkt kriegen, sondern ich möchte ein ganz individuelles Produkt bekommen. Ich möchte individuell beraten, individuell behandelt werden. Und natürlich kann ich das irgendwann vielleicht auch mal standardisieren, aber das wird schwer. Und dieses Gefühl zu haben, ich sehe eine Professionalisierung, ich sehe auch, dass sehr professionell ist, wie performt wird, aber gleichzeitig bin ich als Mensch immer noch gesehen, noch werde ich wahrgenommen. Das ist, glaube ich, die ganz große Kunst, die jeder Unternehmer hinkriegen muss. Und wir haben auch ganz oft Firmen, wo ich einfach sage, ich sitze da stundenlang in der Warteschleife, die das nicht mehr hinkriegen. Gerade auch bei großen Konzernen, wo ich den Eindruck habe, es ist alles jetzt, da habe ich KI-Begrüßung, da weiß ich, aha, da hat die KI jetzt gerade das Gespräch angenommen. Und es ärgert mich auch, weil das ist nicht das, was ich möchte. Und da liegt für mich auch die ganz große Chance im Handwerk. Das ist wirklich noch Handwerk. Da habe ich eine ganz große Chance, dass ich als Kunde auch als Kunde gesehen werde.
Friseurmeister Karim Süneci aus Melle ist zu Gast hier im Podcast. Wir verlinken deine Homepage in der Folgenbeschreibung. Also wer Fragen, Wünsche, Anregungen hat, einfach schreiben an Karim. Und wir sprechen in der nächsten Folge weiter. Bis hierhin vielen Dank, Karim. Dankeschön, Katrin.
Danke.
Dankeschön.
New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business.